Der Titel Pastor oder die Berufsbezeichnung Pastor kann ein Türöffner oder ein Türschließer sein, wenn man versucht, mit Menschen über das zu kommunizieren, was einen im Herzen bewegt, nämlich über das Evangelium, über den Glauben. Es traf vor einiger Zeit eine Frau, kam mit ihr ins Gespräch. Sie erzählte und erzählte, irgendwann kamen sie da drauf, was für schlimme Erfahrungen sie mit ihrem Pfarrer gemacht hat. Ich hörte zu und irgendwann fragt sie mich, was sind Sie denn von Beruf? Ich bin Pfarrer. Sie versucht die Situation zu retten und sagt, Sie sehen gar nicht aus wie ein Pfarrer. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Aber irgendwie war das Gespräch dann beendet. War keine Fortsetzung mehr möglich. Ganz anders habe ich es erlebt. Vor einiger Zeit ruft mich eine Frau an von weiter weg. Irgendwie hat sie meine Telefonnummer übers Internet auswendig gemacht. Ja, darf ich mit Ihnen sprechen? Ich sage, legen Sie los. Ich höre zu, ich frage nach. Irgendwann sagt sie, Herr Pfarrer, das wollen Sie eigentlich gar nicht wissen, was ich Ihnen erzählen würde. Sage ich, doch, es interessiert mich. Hör zu. Sie erzählt, kommt eine schreckliche Geschichte ans Licht. Die tut hier nichts zur Sache. Und dann, nach anderthalb Stunden, bete ich mit ihr am Telefon. Sie ist kein Christ. Ich recherchiere dann anschließend in der Stadt, wo sie wohnt, ob es da irgendwie eine Kirchengemeinde gibt, wo sie persönlichen Kontakt finden kann. Ich vermittle ihr diesen Kontakt. Ich habe nie mehr was von ihr gehört. Herr Pfarrer, das wollen Sie eigentlich gar nicht wissen. Das ist eine schreckliche Geschichte. Mit der darf ich mich Ihnen doch nicht zumuten. Aber genau darum geht es heute bei diesem Thema. Interessiert am Leben teilnehmen. Interesse haben an den Menschen. Interesse, dieses Wort kommt aus dem Lateinischen, interesse, dazwischen sein. Viele abstrakte Begriffe haben ursprünglich eine sehr konkrete Bedeutung. Viele haben auch eine räumliche Bedeutung. Und man kann sich das, glaube ich, bei diesem Wort Interesse so vorstellen. Das sind zwei Parteien. Da sind die einen und da sind die anderen. Und die können nicht zueinander kommen. Die einen sind auf ihrer Seite und die anderen auf der anderen Seite. Jeder denkt, er ist richtig und er hat recht und die eigene Gruppe ist absolut und die anderen, das sind die Ausgegrenzten, die haben nichts zu suchen. Und dann gibt es jemand, der geht dazwischen. In diesen Raum, er überbrückt diese Distanz, er ist dazwischen, er hat Interesse. Und sagt, hey, ich will auch wahrnehmen, was euch beschäftigt. Warum seid ihr, wo ihr seid? Warum können wir nicht miteinander reden? Gibt es etwas, das uns verbindet? Und dann kommt man ins Gespräch und vielleicht kann man so zwei Seiten miteinander verbinden, indem man Interesse hat, indem man dazwischen geht. Einen Raum überbrückt, eine Distanz überbrückt. Und in diesem Sinn des Interesses ist das, was ich gerade beschrieben habe, eines der tiefsten Wesensmerkmale von Gott. Gott ist ein Gott, der dazwischen geht. Ein Gott, der nicht dort bleibt, wo er ist und uns lässt, wo wir sind, sondern ein Gott, der dazwischen geht. Der die Distanz überbrückt. So sehr Interesse hat an uns Menschen, dass er selber Mensch wird. Interesse hat an uns. Wie geht's euch? Kommt und solidarisch wird mit uns Menschen. Und überall, wo wir Jesus beobachten in den Evangelien, ist er ein Mensch, der dazwischen geht. Wir könnten das ganze Evangelium so jetzt miteinander durchgehen. Immer wieder Situationen, wo Jesus Distanzen überbrückt. Aber ich habe für heute Morgen einen Text ausgesucht, wo nicht Jesus als Akteur unmittelbar im Mittelpunkt steht, sondern zwei seiner Jünger, Petrus und Johannes. Lasst uns ein paar Verse lesen aus Apostelgeschichte 3. Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel. Es war 3 Uhr, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Am schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte: Sieh uns an. Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber Petrus sagte ihm: Gold und Silber habe ich nicht, doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und Knöchel, mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Das ganze Volk dort sah, wie er umherging und Gott dankte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der sonst immer am schönen Tor gesessen hatte. Und sie staunten und waren ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war. Soweit diese Geschichte, soweit dieser Bericht. Fangen wir noch einmal von vorne an. Ich lese nochmal die ersten Verse. Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel. Es war 3 Uhr, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Am schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Petrus und Johannes auf dem Weg in den Tempel, um zu beten. Es war Gebetszeit. Aber der Tempel in der damaligen Zeit war nicht nur ein religiöser Ort. Er war das soziale Zentrum einer ganzen Stadt, ja, eines ganzen Landes. Eine Bank, ein Treffpunkt. Ich würde mal sagen, so eine Vereinigung aus Mekka und Merkaden. So, alles miteinander. Tauschen, Freunde treffen, essen gehen, Partys feiern und natürlich auch Gott begegnen. Petrus und Johannes sind auf dem Weg in den Tempel und dort ist dieser Gelähmte. Von Kind an gelähmt. Er wird dort jeden Tag hingetragen. Hier, wie es formuliert ist in der Guten Nachricht, heißt es, er ließ sich dorthin tragen und bettelte die Leute an. Im griechischen Original ist es etwas anders formuliert, vorsichtiger, es ist passiv. Er wurde dorthin getragen, damit er dort betteln sollte. Da geht die Initiative eher von der sozialen Gemeinschaft aus, der er ja sonst auf der Tasche liegt. Und die sagen, du leistest auch deinen Beitrag zum Sozialgefüge. Dich tragen wir hier hin, dort wirst du abgestellt, morgens und abends holen wir dich wieder ab. Und in der Zwischenzeit hast du auch etwas zu tun für deinen Lebensunterhalt. Und das macht er. Das Almosengeben war in der damaligen Zeit institutionalisiert. Man musste, man sollte als guter, gläubiger Mensch Almosen geben. Und so war das ja im Grunde genommen für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Es ist eigentlich ein Tauschgeschäft, das da stattfindet. Das ist keine einseitige Angelegenheit. Klar kriegt der Bettler was geschenkt, Geld oder so. Er kriegt eine milde Gabe, ein Almosen. Aber der Bettler bietet denen, die ihm das Almosen geben, auch etwas. Er bietet ihnen die Gelegenheit für eine gute Tat. Und er bietet ihnen an, ihr schlechtes Gewissen zu entlasten. So geht es beiden ganz gut. Der eine kriegt was und die anderen kriegen auch was. Und dann heißt es, als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Es geht in diesem Text sehr viel um das Sehen. Das erste Mal sehen, er sieht sie. Der Bettler sieht Petrus und Johannes. Er sieht sie. Ich kann mir vorstellen, dass der Bettler, der Gelähmte, die Menschen so mit seinem Blick abgescannt hat. Wer wird mir was geben? Wer ist ein Opfer? Bei solchen Sachen bin ich auch ein prädestiniertes Opfer. Ich kann schlecht Nein sagen. Ich würde, wenn man so durch die Fußgängerzone geht oder so und da sitzen so Bettler oder so, ich würde denen immer irgendwas geben. Meine Frau ist da ein bisschen vorsichtiger. Und ich glaube, sie hat recht. Weil manchmal, ich habe das gerade so angesprochen, ist das nur ein Tauschgeschäft. Und eigentlich, wenn ich da so eine kleine Gabe reintue, helfe ich diesen Menschen gar nicht. Ich stabilisiere nur das System. Ich trage nur dazu bei, dass diese Institution aufrechterhalten bleibt. Aber ich helfe eigentlich gar nicht wirklich. Und eigentlich will ich diese Leute nur loswerden. Die stören mich. Aber helfen, wirklich helfen, möchte ich ihnen gar nicht. Ich gebe ihnen was, damit ich weitergehen kann. Damit ich sie los habe. Deshalb ist es ganz gut, dass meine Frau mich da manchmal bremst. Ich komme ins Nachdenken darüber. Was bräuchte dieser Mensch eigentlich? Und dann merke ich plötzlich, ich bin gar nicht dazu bereit, das zu leisten. Ich will das gar nicht. Und deshalb, wenn ich dann so einen Bettler, eine Bettlerin sehe in der Fußgängerzone, dann ist eines ganz, ganz wichtig. Ja, nicht in die Augen schauen. Nicht angucken. Wenn ich die Leute anschaue, bin ich verloren. Ich möchte an dieser Stelle kurz erinnern an einen bedeutenden Philosophen des 20. Jahrhunderts, Emanuel Levinas, ein litauischer Jude, der vor dem Zweiten Weltkrieg nach Frankreich gezogen ist, dort in die Armee eingetreten ist, als französischer Soldat gekämpft hat gegen die Deutschen, in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten ist, als französischer Soldat und dort überlebt hat, als Jude. Und als der Krieg zu Ende ist, erfährt er, dass seine gesamte Verwandtschaft, Brüder, Schwestern, Eltern, alle komplett ausgerottet worden sind durch die Nazis. Er hat als einziger überlebt, als französischer Soldat. Er hat sich dann geschworen, nie wieder deutschen Boden zu betreten. Das hat er auch getan, nicht getan, also bis zu seinem Lebensende. Emmanuel Levinas hat einen ganz bedeutenden Beitrag zur zeitgenössischen Philosophie des 20. Jahrhunderts geleistet, indem er gesagt hat, alle Philosophie beginnt mit dem Angesicht des Anderen. Mit dem Antlitz des Nächsten. Philosophie beginnt nicht mit Spekulationen über das Jenseits oder über das Sein oder über die Metaphysik oder was etwas. Philosophie beginnt mit dem Angesicht des Anderen. Dort im Gesicht des Nächsten begegnet mir etwas Unverfügbares. Er spricht davon, dass das Angesicht des Anderen eine metaphysische Störung ist. Ich kann nicht einem Menschen ins Gesicht schauen und ihn dann als eine Ware oder als ein Stück Vieh betrachten. Das geht nicht. Die Augen, das Gesicht eines Anderen wecken in mir das Wissen um etwas Unverfügbares, ja, um das Absolute. Ganz, ganz interessant. Und deshalb, wenn ich so einem Bettler, einer Bettlerin begegne, ja, nicht in das Gesicht schauen. Das macht etwas mit dir. Du kannst dann, da kommt etwas ins Schwingen. Aber schaut jetzt mal in diesen Text, was passiert in dieser Geschichte. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an. Wow! Das ist das zweite Mal, wo das Sehen hier erwähnt wird. Sie blicken ihn an. Sie schauen ihm ins Gesicht. Sie wenden sich ihm zu. Sie setzen sich dieser Störung aus, die dieser Gelähmte darstellt. Und darin sind sie wahrhaft Nachfolger ihres Meisters Jesus, der die Menschen angeschaut hat. Der sich interessiert hat für die Menschen. Sie haben gelernt von ihm. Ich erinnere an unseren Visionstext, Matthäus 9, den ihr mittlerweile alle kennt. Als Jesus die Menschen sah, erbarmte es ihn, ging ihm's durchs Herz, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Jesus hat die Menschen gesehen. Er hat sie wahrgenommen, sich ihnen zugewendet. Und auch Petrus und Johannes sind darin wahre Nachfolger ihres Meisters Jesus. Sie haben gelernt, in 3 Jahren Jüngerschaftsschule, sich den Menschen zuzuwenden. Das war am Anfang ganz anders bei ihnen. Da kommen Mütter mit ihren Kindern zu Jesus und die Jünger sagen, wir sind die Bodyguards, weg mit euch. Ihr interessiert uns nicht und der Meister interessiert sich auch nicht für das Kleingemüse. Und Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Ich interessiere mich für die Kleinsten. Ich interessiere mich für diese Menschen. Sie haben gelernt in der Schule von Jesus. Und jetzt in dieser Situation, sie blicken diesen Gelähmten an. Unglaublich. Sie interessieren sich für ihn. Wie geht es weiter in dieser Geschichte? Als Herr Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte, sieh uns an. Zum dritten Mal das Sehen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Der Gelähmte schaut Petrus und Johannes an, er guckt, sind die wohl ein Opfer, geben die mir wohl was? Aber als Petrus und Johannes ihn anschauen, was passiert dann? Blick nach unten. Blick nach unten. Scham. Jetzt weichen sie den Blick aus. Ja? Erst geht es darum, ob wir den Blick ausweichen, aber jetzt, wo Petrus und Johannes den anschauen, da weicht er ihrem Blick aus. Er schaut nach unten. Er schaut weg. Er hält das nicht aus. Er schämt sich. Man will ja, wenn man ein Almosen empfängt, irgendwie nicht degradiert werden. Ja, in dem Moment ist es ja ganz tief, die sind da oben, ich bin da unten. Die haben was und ich bin bedürftig. Ich bin eigentlich nur so ein Stück Dreck am Wegrand. Und wenn die mir jetzt was geben, dann wird das durch dieses Geben manifest, was ich eigentlich bin. Ein Almosenempfänger, ein Krüppel, jemand, der nichts hat, jemand, der auf das Mitleid von anderen angewiesen ist. Deshalb traut er sich nicht, sie anzuschauen. Und Petrus, unglaublich, nicht wahr, sagt, sieh uns an. Da findet Begegnung statt. Da verlassen zwei Seiten ihre Position. Petrus und Johannes lassen sich stören durch das Antlitz des anderen. Sie lassen sich wirklich darauf ein. Aber sie zwingen quasi den Gelähmten auch, sich zu bewegen in die Mitte. Auch er muss seine Position verlassen. Auch er muss sich innerlich bewegen, weg von einem Opfer, weg von einer sich selbst, einer Haltung der permanenten Selbsterniedrigung, Selbstabwertung. Ich bin doch nur ein Opfer. Weg zu einem Blick auf Augenhöhe. Beide bewegen sich aufeinander zu. Und ich habe das mal so formuliert. Interesse weckt Interesse. Interesse weckt Interesse. Petrus und Johannes interessieren sich für diesen Gelähmten. Aber da passiert etwas, da passiert es, dass dieser Gelähmte nun auch sich bewegt, sich nun auch öffnet, Petrus und Johannes gegenüber. Wenn wir anfangen, uns für Menschen wirklich zu interessieren, dann interessieren die sich auch für dich. Klar, oft erleben wir das so, ich erlebe das sehr oft, dass wenn man sich interessiert, dann erzählen die Leute erstmal ihre Geschichte. Es kann lang dauern. Die sind froh, wenn sie mal erzählen dürfen. Aber wenn du lange genug Interesse hast, dann plötzlich merken die auch, jetzt die ganze Zeit habe nur ich geredet. Und dann kommt ja, und was machst du? Und wer bist du eigentlich? Und dann merkt man, dass Menschen heraustreten können aus ihrer eigenen Geschichte und sich auch jemandem anderen zuwenden. Interesse weckt Interesse. Aber ohne unser Interesse werden sich die anderen auch nicht für uns interessieren. Was passiert? Wir lesen weiter diese Geschichte. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht. Ja, klar hat der Gelähmte eine bestimmte Erwartungshaltung. Jetzt ist er ganz gespannt. Er soll sie anblicken. Jetzt passiert was. Jetzt kriege ich was. Vielleicht sind die besonders reich. Sieh uns an. Vielleicht wollen sie, sage ich mal, diese etwas sehr großzügige Gabe besonders zelebrieren. Na so. Ist ja auch immer so bei bestimmten Wohltätigkeitsveranstaltungen. Da gibt's dann so einen riesen Scheck, ja, so für über 30 Euro, wo dann die Kamera zeigt, die Reissparkasse oder sonst wie hat jetzt der und der Sache so und so viel Geld vermacht. Ja, Riesensache, großer Scheck und dann noch Bild dreimal fotografieren, ist doch klar, da geht es um Publicity. Da geht es darum, die eigene Großzügigkeit zu inszenieren. Und das denkt jetzt der Gelähmte auch. Sieh uns an, jetzt hagelt das Gold da von denen. Aber es passiert etwas ganz Unglaubliches. Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht. Er sagt ihnen, was er nicht hat. Der hat kein Geld. Und ich glaube nicht, dass das nur ein rhetorischer Trick war. So, um auf das Geistliche überzuleiten, was danach kommt. Nein, nein, das war echt ein Geständnis. Hier, guck mal, leere Hosentaschen. Da ist nichts drin. In gewisser Weise bist du und wir auf einer Ebene. Uns verbindet etwas. Uns verbindet das, was wir nicht haben. Da entsteht ein Stück Solidarität. Da entsteht ein Stück Gleichheit. Und wenn wir uns für Menschen interessieren, wirklich interessieren, werden wir immer auch bei aller Andersartigkeit des anderen immer auch das Verbindende entdecken. Oh, da geht es dem ja so wie mir. Es gibt so viel, was uns mit den Menschen verbindet. Wir denken immer, der ist ganz anders. Mit dem kann ich gar nicht. Der ist so komisch, der ist anders angezogen wie ich. Der isst was anderes, der hat einen anderen Job, der hat was anderes studiert oder ich habe gar nicht studiert. Da ist so viel anders. Mit dem kann ich keine Gemeinschaft haben. Und wenn man sich wirklich interessiert, entdeckt man das Verbindende. Und Petrus und Johannes, die stellen das in die Mitte. Das, was sie miteinander verbindet, ist das, was sie nicht haben. Und wisst ihr was? Das ist unglaublich befreiend. Ich habe das so genannt. Wir müssen nicht haben, was andere von uns erwarten. Wir müssen das nicht haben. Ist es nicht schön? Dass wir nicht das haben müssen, was andere von uns erwarten. Um wirklich in Gemeinschaft zu treten, um wirklich Interesse zu haben. Manchmal ist es vielleicht sogar besser, wenn wir das nicht haben, was andere von uns erwarten. Weil wenn wir den Erwartungsdruck spüren und erfüllen, stabilisieren wir nur das System der Ungleichheit. Aber es ist so entlastend. Ich muss das nicht haben. Ich muss das nicht. Ich muss keine Erwartungen erfüllen. Wisst ihr, gerade so als Christen, wenn wir dann mit anderen Menschen im Gespräch sind, dann haben wir oft den Eindruck, wir müssten den anderen das und jenes und so zu bieten haben. Und wisst ihr, auch ich als Pastor, ich gehe so oft in Situationen, wo ich mich so richtig hilflos fühle, weil ich denke, ich habe jetzt gar nicht das, was der andere von mir erwartet. Dann mache ich einen Krankenbesuch und denke, Mist, ich kann die Person gar nicht heilen. Würde ich gern, aber kann ich nicht. Da ist jemand, der seinen liebsten Angehörigen verloren hat. Ich besuche diese Person und ich merke, Mensch, ich kann die eigentlich gar nicht trösten. Was habe ich denn zu bringen? Was habe ich denn zu geben? Und manchmal bauen wir so einen riesen Druck auf uns selber auf und weichen dann diesen Situationen aus, weil wir denken, oh, wir können ja die Erwartungen der anderen gar nicht erfüllen. Was habe ich schon zu geben? Aber ich glaube, die Pointe in dieser Geschichte ist, dass wir brauchen nichts als unser liebendes Interesse. Wir brauchen nichts als unser liebendes Interesse. Wir müssen gar nicht die Erwartungen der anderen erfüllen. Brauchen wir nicht. Liebendes Interesse, das ist das größte Geschenk, was wir anderen Menschen geben können. Na, jetzt sagst du vielleicht, Herr Christoph, nee, das ist nicht die eigentliche Pointe. Die eigentliche Pointe ist doch aber, dass die den geheilt haben. Und das würde ich auch machen, ehrlich gesagt. Also ich würde gerne tauschen, Gold und Silber gegen Kranke gesund machen können, würde ich sofort tauschen. So, ist eine coole Sache, oder? Würdet ihr das nicht auch gerne? Kann ich auch gerne auf Gold und Silber verzichten, aber das ist doch die eigentliche Pointe. Sie haben den gesund gemacht. Ja, das haben sie. Ich glaube auch, dass die Geschichte so passiert ist. Und ich glaube auch, dass manchmal solche krassen Dinge passieren können. Aber die müssen nicht passieren. Die können passieren. Aber das Wichtigste ist in dieser Situation das liebende Interesse und unsere Offenheit für das, was passieren kann. Unsere Offenheit für den Heiligen Geist, für das Wirken Gottes. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass wir uns weder dem Erwartungsdruck der anderen anpassen, noch dem, was wir selber an Erwartungsdruck auf uns selber legen, sondern einfach sagen, ich möchte dich wahrnehmen mit einem offenen Herzen und dann schauen, was Gott tun möchte in dieser Situation. Und das kann so unterschiedlich sein, was dann passiert. Wir alle haben etwas zu geben. Petrus und Johannes sagen, Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Bitte noch einmal, Heilung, das ist nichts etwas, das wir haben. Auch Johannes und Petrus haben nicht die Heilung in der Tasche und können sie einfach so rausziehen. Das ist ein unverfügbares Geschenk, das sich in diesem Moment ereignet, wo Petrus und Johannes offen sind für das Wirken Gottes. Das ist wunderbar, ich freue mich darüber. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass das heute noch passieren kann. Aber manchmal passieren andere Dinge. Dass Menschen getröstet werden, dass sie neuen Mut fassen. Wir alle haben etwas zu geben. Jeder von uns. Vielleicht nicht das Gleiche manchmal, was Petrus und Johannes hier weitergeben durften, aber etwas anderes. Und darauf kommt es an, dass wir Gott die Möglichkeit geben, dass wir das weitergeben, was wir zu geben haben. Manchmal ist es unsere Hilflosigkeit. Manchmal ist es unser offenes Ohr. Manchmal greifen wir vielleicht auch zu unserem Geldbeutel und geben wirklich etwas weiter, um andere Menschen materiell zu unterstützen. Manchmal kümmern wir uns kontinuierlich um Menschen und sagen, ich helfe dir, dass du wieder auf die Beine kommst. was auch immer. Aber jeder von uns hat etwas zu geben. Ich möchte die Band auf die Bühne bitten. Wir werden gleich ein Lied miteinander singen. Das führt uns zunächst einmal noch zurück auf den Kern des Evangeliums. Nämlich darauf, dass Jesus uns sich selbst gegeben hat. Dass Jesus der Gott ist, der sich für uns interessiert. Dass Jesus sich selbst verschenkt hat, sein Blut vergossen, sein Leben gegeben hat, weil er sich für uns interessiert hat. Das ist der Kern des Evangeliums. Der Gott, der dazwischen geht. Der Gott, der sich für mich interessiert, für dich auch heute Morgen. Dieses Lied heißt, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann auf Golgatha. Und das ist das, was sich daraus entwickelt, weil Jesus sich für uns interessiert hat. Gehören ihm unsere Herzen und dann interessieren wir uns auch für die Menschen, für die Jesus sich interessiert. Deshalb möchte ich dir jetzt für eine Zeit der Stille von 1-2 Minuten diese Fragen mitgeben, diesen Impuls, diese Anregung für die nächste Woche. Gebe ich in der nächsten Woche, in der kommenden Woche Gott die Chance, mein Nichthaben in ein Geschenk zu verwandeln? Denn darum geht es, dass ich mit leeren Händen, aber einem liebenden Interesse mich meinen Mitmenschen zuwende und Gott aus diesem Nichthaben, aus diesem Nichtkönnen, dass ich bei mir feststelle, dass Gott daraus ein Geschenk machen kann für unseren Mitmenschen. Möchte ich das? Gebe ich Gott eine Chance, eine Gelegenheit, mein Nichthaben in ein Geschenk für andere Menschen zu verwandeln? Und die Frage, für wen interessiere ich mich diese Woche? Wen will ich diese Woche sehen? Wessen Angesicht setze ich mich aus in der kommenden Woche? Wage einen Blick in die Augen und vertraue dann Gott, dass etwas passiert, dass er etwas gibt, dass er etwas tut. Lasst uns dieses Lied singen, aber lasst uns zunächst 1-2 Minuten noch in der Stille sein und Gott unser Herz hinhalten und ihn bitten, zeig du mir diese Personen, schenk du mir diese Offenheit, wirklich Interesse zu haben an den Menschen, so wie Jesus sich für uns interessiert.